Neues Spiel, neues Glück oder ist, sind die Sorgen doch schon wieder alle da? Wir werden es herausfinden in dieser Folge.
Schalke Podcast, der Expertentalk.
Damit hallo und Glück auf zu einer weiteren Folge des Schalke Podcast, Folge 184. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier wieder sitzen darf, und ich freue mich vor allen Dingen sehr, dass mein geschätzter Kollege Frank Leschinski heute bei mir ist. Hallo und Glück auf, lieber Frank.
Hallo und Glück auf, lieber Tim.
Frank, bevor wir in das einsteigen, was hier so in den letzten Tagen auf Schalke los war, erstmal die Anstiegsfrage. Alles klar bei dir? Alles gut soweit?
Ja, klar, alles in Ordnung.
Du
ist zwar warm draußen jetzt bei den Trainingseinheiten. Ich habe ja jetzt zwei Trainingseinheiten am Dienstag und am Mittwoch mir angesehen, aber ist alles in Ordnung. Es gab heute einen medizinischen Notfall, eben wegen der Hitze wohl beim Training, aber ich hoffe, das ist alles glimpflich abgegangen.
Ja, das glaube ich. Da steht die Sonne wahrscheinlich auch ganz gut jedes genau. Mal, wenn die Schalker da trainieren. Aber ja, gut. Man sucht sich wahrscheinlich seine schattigen Plätzchen dann irgendwo, ne?
Man versucht es zumindest, ja, ja.
Okay, Frank. Dann lass uns doch chronologisch reingehen. Wir haben ja am Sonntag schon gesprochen, am Sonntagmorgen im Schalke-Talk, aber lass uns doch nochmal einen kurzen Blick zurückwerfen auf dieses Spiel gegen Kaiserslautern, was ja im Endeffekt eigentlich der Inbegriff eines 0-0-Spiels zumindest meiner Meinung nach gewesen ist.
Ja, diese Meinung haben auch viele andere Spieler und auch Verantwortliche des FC Schalke 04 vertreten. Aber es ist ja nun mal so, dass dann, wenn man einen gravierenden Fehler macht, und in diesem Fall war es dann Roland Schallenberg mit dem Elfmeter, dass dann eine Szene sozusagen ein Spiel entscheiden kann, und das war dann eben auf dem Betzenberg der Fall. Wobei ich sagen muss, so ganz unverdient war der Sieg dann der Pfälzer nicht, weil nach meiner Meinung sie zwischen der 45. und 60. Minute ein bisschen mehr für das Spiel getan haben, und da war auch der Druck auf die Schalker Abwehr sehr, sehr groß. Aber ja, eigentlich sah es wirklich ganz lange Zeit nach einem 0-0 aus, weil beide Mannschaften über starke Abwehrreihen verfügt haben und sich sozusagen gegenseitig neutralisiert haben. Und es gab über die 90 Minuten wirklich nur sehr, sehr wenige Tormöglichkeiten.
Jetzt hast du ja gerade den Elfmeter als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen etwas provokativ, als Fehler betitelt. Findest du wirklich, dass es ein Fehler ist, oder glaubst du, er hat ihn einfach nicht gesehen?
Ja, also Fehler ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ron hatte uns ja dann auch gesagt, er hat den Spieler nicht gesehen. Das war dann ein bisschen unglücklich, aber er hat ihn eben voll getroffen. Und es gab auch nie einen Zweifel daran eigentlich, dass es dann Elfmeter geben würde, wenn der VAR sich einschalten würde, was er ja getan hat, weil er ihm den Mitspieler, eben den Gegenspieler, voll am Fuß erwischt hat.
Ja, du hast es angesprochen. Ich glaube, wir haben es Sonntag auch gesagt, einer der klarsten Elfmeter in Anführungsstrichen, weil ich glaube nicht, also zumindest von offizieller Stelle, nicht eine Gegenposition ja, dazu genau. gehört habe.
Genau, das ist richtig. Also auch die Schalker haben sofort eingeräumt, dass man den Elfmeter pfeifen kann, und ist natürlich auch bitter für den Ron Schallenberg, der ansonsten noch eine ordentliche Leistung geboten hat, dass ausgerechnet dann ein Elfmeter diese erste Saisonniederlage besiegelt hat.
Aber um jetzt mal auf das zurückzukommen, was ich eigentlich gesagt habe, ich glaube, es war aber nicht alles schlecht von dem, was wir da gesehen haben, oder?
Nein, aus Schalker Sicht war nicht alles schlecht, das ist ganz klar. Das wurde ja auch nach dem Spiel dann auch nochmal betont vom Trainer besonders. Man muss eindeutig sagen, dass die defensive Stabilität, die hat zugenommen. Da ist jetzt Schalke viel, viel besser geworden. Und man kann jetzt auch nur hoffen, dass es noch besser werden könnte, weil es zeichnet sich ja jetzt ab, dass vielleicht schon beim Pokalspiel bei Lok Leipzig am Sonntag zum ersten Mal eine Dreierkette dann spielen wird, die auch die favorisierte Formation von Trainer Miron Muslic ist, und zwar mit 3 Neuzugängen dann eben, mit Timo Becker, mit Hasan Kurusay, der hat ja ein sehr gutes Debüt auf dem Betzenberg gefeiert, und dann auch Nikola Katic, da deutet jetzt alles darauf hin, dass er nach seiner Gehirnerschütterung wieder zur Verfügung steht. Er hat es ja vernünftigerweise erst langsamer angehen lassen, hat dann erst individuell ein bisschen trainiert, ein bisschen gelaufen. Aber jetzt, seit gestern ist er ja zurück im Mannschaftstraining, und meine Eindrücke waren so, dass er jetzt beschwerdefrei ist und dass da dass auch keine Nachwirkungen dieser Gehirnerschütterung mehr gibt. Er hat alles voll mitgemacht. Und ich gehe davon aus, dass diese 3 Spieler dann auch am Sonntag im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig die Schalker Dreierkette bilden werden.
Ja, du hast Hasan Kurusay angesprochen. Ich glaube, die einzige Szene, in der er ein bisschen unglücklich aussah, war direkt zu Beginn.
Genau.
Da war vielleicht auch noch nicht ganz wach, aber genau. Ansonsten muss ich auch sagen, hat er ein sehr gutes Debüt gefeiert.
Er ist auch körperlich sehr weit, ist ja auch ziemlich groß und kräftig. Und an dem muss man erstmal dann als Stürmer vorbeikommen. Und von daher sieht es in Sachen Abwehr sehr, sehr gut aus. Aber was natürlich eben noch viel, viel Luft nach oben hat, das wissen die Schalker natürlich auch, das ist eben das Spiel nach vorne, das Spiel mit dem Ball. Auf dem Betzenberg wurde ja leider viel zu oft lange Bälle dann geschlagen, und da ist es dem eben dann schwierig, für die Stürmer daraus Kapital zu schlagen. Gerade bei Musa Silla. Er hat sich zwar nicht gescheut, in jedes Kopfballduell zu gehen, aber er ist jetzt ja auch nicht der Größte. Und meistens war er dann nur 2. Sieger. Und da muss eben mehr in spielerischer Hinsicht auch kommen, dass man den Gegner jetzt nicht nur versucht, durch lange Bälle in Verlegenheit zu bringen, sondern da wünsche ich mir dann doch, dass mehr flüssigeres Kombinationsspiel geben könnte.
Ja, das war auch einer der Punkte, die mir aufgefallen sind, dass man da tatsächlich echt sehr, sehr wenig sich kreieren konnte. Also ich kann mich an eine so eine Halbchance von Silla erinnern, und das war es dann so ziemlich auch für das Spiel. Deswegen bin ich da vollkommen bei dir, dass man da auf jeden Fall noch mehr Variabilität ins Spiel bringen muss.
Wir haben jetzt gestern mit Kenan Karaman gesprochen, und er sagt natürlich dann auch zu Recht, man kann jetzt in der kurzen Zeit, seit der neue Trainer auf Schalke ist, kann man jetzt nicht erwarten, dass dann in allen Mannschaftsteilen sofort große sichtbare Fortschritte zu erkennen sind. Da muss man eben auch ein bisschen Geduld haben, und gerade in der Offensive ist die Lage ja so rosig nicht, weil Peter Remmert hat sich ja jetzt ja leider am Sprunggelenk verletzt und wird jetzt erstmal ausfallen. Und die Schalker Formulierung in der Pressemitteilung hieß ja bis auf Weiteres. Und das ist immer eine Formulierung, die meistens darauf hindeutet, dass es doch dann einige Wochen dauern wird, bis Remmert wieder zur Verfügung steht. Und das ist natürlich eine ganz bittere Nachricht für den jungen Spieler, weil er gerade ein bisschen Oberwasser gewonnen hatte durch seine gute Leistung gegen Hertha BSC. Und jetzt wird er dadurch natürlich wieder ein bisschen zurückgeworfen.
Er war ja nicht nur gegen Hertha gut, er hat ja auch eine sehr gute Vorbereitung eigentlich gespielt. Und natürlich ist das dann sehr, sehr bitter. Hat sich ja wohl irgendwie relativ zu Beginn des Spiels verletzt, dann noch bis zur Pause irgendwie durchgehalten.
Genau, er wurde dann schon mal behandelt, so nach 27 Minuten, hat dann noch weitergemacht. Aber man hat auch da schon gesehen, dass er längst nicht an die Leistung gegen Berlin anknüpfen konnte, weil die Lauterer waren ein bisschen anderes Kaliber. Die haben früh und hart ihn attackiert, und er konnte da auch bis zu seiner Auswechslung nur wenig Akzente setzen.
Ja. Bevor ich jetzt gleich etwas detaillierter reingehe, würde ich sagen, holen wir mal unsere Zuhörerinnen, ja, es sind Zuhörer rein. Es sind tatsächlich 3 männliche Leute, die eine Sprachnachricht geschickt haben, aber
Kurvendiskussion.
Wir können uns ja mal anhören, was zum Beispiel der Michael aus Haltern zum Spiel gegen den FCK am Samstagabend, relativ kurzer Abpfiff würde ich sagen, 22.42 Uhr dürfte relativ kurzer Abpfiff gewesen sein, zum Spiel zu sagen hat.
Ja, moin liebe Schalke, hier ist der Michael aus Haltern am See. Ja, gerade das Spiel zu Ende in Kaiserslautern, die Punkte blieben am Betzenberg. Nichtsdestotrotz finde ich, hat unsere Mannschaft ein gutes Spiel gemacht, hat sich nicht so hingegeben oder überlaufen lassen wie sonst die Jahre immer. Für mich war es ein typisches 0-0-Spiel. Okay, Elfmeter war vielleicht berechtigt. Die Rücknahme der roten Karte aus meiner Sicht fragwürdig. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist Schalke auf einem guten Weg. Spielerisch natürlich noch weit, weit von dem entfernt, was wir aus Champions League-Zeit gewohnt sind. Aber wir haben die letzten 2 Jahre moniert, dass Schalke nicht kämpfen kann. Das können sie wieder. Und ich bin der Meinung, sie sind auf dem richtigen Weg. Dass man jetzt von 0 auf 100 alles machen kann, ja, auch so ein 1-0 zu drehen in Lautern, ist halt schwierig, nicht am zweiten Spieltag. Wie gesagt, wir sollten mit Demut an die Liga rangehen oder an die Situation rangehen. Ich finde, die haben es gut gemacht, auch trotz der Niederlage. Ja, wenn ich dann jetzt hier auf RTL hatte ich geguckt, die beiden Reporter da höre, wie schon wieder alles in Frage gestellt wird. Naja, ich weiß es nicht. Warten wir mal ab. Jetzt kommt das Pokalspiel. Ich hoffe, da gewinnt Schalke. Und dann Heimspiel gegen Bochum. Dann hoffe ich mal auf den einen oder anderen Punkt oder auf den einen oder anderen Sieg. Und dann sehen wir mal weiter. Also wie gesagt, von Aufstieg hat ja noch keiner geredet die Saison. Ich finde, die Mannschaft macht es auf jeden Fall besser als die letzten 2 Jahre. Und das gibt mir Mut für diese Saison. Also schönen Abend noch. Grüße von Michael aus Haltern am See.
Ja, das war ein wichtiger Punkt noch, den ich jetzt nicht erwähnt hatte. Da hat der Michael vollkommen recht, dass Schalke sich nach dem Rückstand nicht hat hängen lassen. Es gab dann zwar mal noch eine Phase, unmittelbar nach dem 0-1, wo sie noch so ein bisschen 10 Minuten durchhingen, aber dann hat er völlig recht. In der Schlussphase haben die ja alles versucht, der Trainer hat alles versucht, durch die Auswechslung, um da noch den Ausgleich zu erzielen. Und ja, kämpferisch war das alles völlig in Ordnung. Das ist völlig richtig.
Ja, ich muss auch sagen, also ich glaube, weil das jetzt angesprochen hat, dass Leute das in Frage gestellt haben nach 2 Spielen. Also ich hatte jetzt, mein kollektives Gefühl war jetzt eigentlich, dass relativ wenig Leute irgendwas in Frage gestellt hatten. Zumindest bei dem, was ich so, also zumindest die Schalke-Fans haben wenig von dem in Frage gestellt, weil ich glaube, man hat im Vergleich zu vergangenen Auswärtsspielen, wo es ja wirklich teilweise sehr abenteuerlich wurde ab dem Moment, wo das erste Gegentor gefallen ist, hat man schon gesehen, wie du es gerade auch beschrieben hast, die Mannschaft hat sich gewehrt, sie hat alles versucht. Man ist natürlich dann, das könnte man jetzt als Manko dazu werfen, nicht wirklich nochmal entscheidend vors Tor gekommen. Aber ich würde niemandem von denen abstreiten, dass man nicht alles dafür probiert hätte, um das nochmal hinzukriegen. Ich glaube, wir hören noch mehr zu den roten Karten oder zu dieser roten Karte, die es gab. Deswegen würde ich erst die nächste Sprachnachricht abstellen und dann können wir vielleicht drüber sprechen. Weil ich glaube, wir waren uns da zumindest am Sonntag eigentlich relativ einig. Aber ich spiele erstmal die nächste Nachricht ab. Die kommt vom Jatti aus Wattenscheid. Und ich werde wahrscheinlich irgendwann zwischendurch mal einen Break machen, weil sie ist etwas länger als 2 Minuten.
Glück auf, Tim, der Jatt hier aus Wattenscheid hier. Ja, unglückliche Niederlage am Samstagabend. Das ist aber auch das Einzige, was mich derzeit an die letzte Saison erinnert. Also wir starten mit einem verdienten Auftaktsieg und am zweiten Spieltag erfolgt dann eine unglückliche Niederlage. Unglücklich meiner Meinung nach auf jeden Fall, weil ich mit beiden VAR-Entscheidungen auch nicht einverstanden bin. Was den Elfmeter angeht, ist natürlich unstrittig, dass Schallenberg Hanslik trifft. Aber es kann doch nicht sein, dass man bei der Entscheidung, ob es ein Elfmeter ist oder nicht, nicht auch die Tatsache eine Rolle spielt, was war eigentlich die Intention von Hanslik. Der wollte nicht zum Ball gehen, der wäre auch gar nicht an den Ball drangekommen, sondern seine einzige Intention war, den Fuß vor Schallenberg zu stellen, der ihn gar nicht sieht, und dadurch getroffen zu werden. Also meiner Meinung nach keine klare Fehlentscheidung und dementsprechend hätte der VAR hier gar nicht eingreifen brauchen. Ich sehe das so ähnlich wie bei Handspielen, absichtlich, nicht absichtlich. Da greift der VAR ja auch nur ein, wenn teilweise ein absichtliches Handspiel vorliegt beziehungsweise die Körperfläche vergrößert wird, aber nicht, wenn jetzt ein Spieler absichtlich den anderen vor die Hand schießt. Ich wäre froh gewesen, wenn wir letztes Jahr am zweiten Spieltag den VAR gehabt hätten. Dann wäre nämlich Schallenberg nicht vom Platz geflogen. Aber bei gelb-roten Karten greift er nicht ein, was ich bis heute nicht verstehe. Siehe Elversberg in Bochum am Wochenende, 6. Minute rote Karte für ein Handspiel, was absolut kein absichtliches Handspiel war, aber keiner greift ein. Das komplette Spiel wird dadurch geändert und ich kann es nicht begreifen, ehrlicherweise. Und die zweite VAR-Entscheidung, Rücknahme rote Karte, kann ich auch nicht begreifen. Muss der Spieler dem anderen Spieler erst das Bein brechen, damit es eine rote Karte ist? Der geht mit der offenen Sohle rein, trifft natürlich den Ball. Trifft er Bachmann ein Stück höher, bricht er ihm den Knöchel, das Schienbein. Also völlig unverständlich für mich, wie hier der VAR eingreifen kann, weil auch das aus meiner Sicht keine klare Fehlentscheidung war. Ja, wir sehen nach 2 Spieltagen...
Ich glaube, jetzt kommt was Ähnliches, was der Michael auch schon gesagt hat, dass er eigentlich einen guten Fortschritt sieht. Ja, lass uns diese rote Karte mal aufgreifen, weil zum Elfer haben wir ja schon was gesagt, aus unserer Sicht eigentlich... Klar, irgendwo, auch wenn man, also ich verstehe die Argumentation, dass der nicht versucht, den Ball zu spielen, aber...
Naja, also ich verstehe die Argumentation auch beim Elfer, nochmal kurz darauf zurückzukommen. Und Schallenberg hat es ja auch selber gesagt, der Gegenspieler hätte es clever gemacht. Also ja. Er hat dann schon recht, das spielte dann eine Rolle, der Lauterer wollte sozusagen getroffen werden, wenn man es mal so formuliert und Das hat dann für Schalke eben die bittere Konsequenz, dass es dann Elfmeter gibt. Ne?
Ja.
Und bei der zweiten Sache mit der Elfmeter, da muss ich einfach sagen, das war jetzt hinterher eigentlich überhaupt kein Thema, weder bei den Spielern noch bei den Offiziellen von Schalke. Also das hat mich auch ein bisschen gewundert, aber da hat sich keiner drüber aufgeregt, dass diese rote Karte zurückgenommen wurde. Und daraus schließe ich mal, dass die Schalker da eben dann doch mit konform gehen mit dieser Entscheidung. Aber man kann das durchaus, wie Jatti das interpretiert hat, auch ganz anders sehen.
Sagen wir so, also ich sehe Argumente, die für Gelb sprechen, ich sehe Argumente, die für Rot sprechen. Also deswegen, ich verstehe den Punkt mit der klaren Fehlentscheidung, ja oder nein. Aber gut, unterm Strich, du hast es Sonntag auch schon gesagt, das war eigentlich gar kein Thema bei den Schalkern.
Genau.
Von daher schließe ich auch daraus, dass man damit konform geht. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ob das wirklich, also es war ja auch relativ spät, ich weiß nicht, ob die schon in der Nachspielzeit war oder zumindest kurz davor. Also es hätte das Spiel vielleicht nochmal ein bisschen geändert, aber ich glaube auch nicht mehr so extrem. Ist jetzt auch alles Raten ins Blaue, ehrlicherweise.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube doch, da wären noch ein paar Minuten zu spielen gewesen. Also gegen Ende des Spiels war es, glaube ich, nicht. Ich meine,
ja, kann es war gut
so
sein.
Um die 80. oder sogar noch davor. Aber ich bin jetzt aber auch nicht sicher. Es ist ja da immer sehr, sehr hektisch für uns und ich muss mich ja noch um viele andere Dinge schon während des Spiels kümmern. Da ist es dann immer enorm schwierig, auch mal den Überblick zu behalten.
Glaube ich sofort. Ich würde die letzte Audio noch abspielen und danach habe ich noch ein Thema. Ich weiß nicht, ob es aufgreift, aber was wir dann noch machen könnten. Das ist das letzte zum Spiel. Danach würde ich nur noch auf ein paar einzelne Spieler eingehen, die zwar auch gespielt haben am Wochenende, aber dann würde ich dieses Spieltagskapitel zumindest zu machen. Die Nachricht kommt vom Lübi. Eine sehr schöne Grüße und schieß los.
Glück auf in die Runde. Hier ist der Lübi aus Menden. Meine Gedanken zum Spiel vom Wochenende. Ich war live am Betzenberg vor Ort. Super Stimmung, so wie man es da gewohnt ist. Starke Heimkurve, aber auch sehr starker Gästesupport von den mitgereisten Schalkern. Hat Spaß gemacht, so wünscht man sich das. Für mich war es spielerisch überschaubar von beiden Seiten. Es war eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel und ich glaube auch ohne den Elfmeter hätte Lautern wahrscheinlich kein Tor geschossen. Sehr viele Zweikämpfe, sehr intensives Spiel, viele lange Bälle, was jetzt vielleicht dann für Siller ein bisschen undankbar war. Schwer für ihn gegen die Nummer 4, gegen den Giamfi, da die Bälle festzumachen. Der war für mich auch der beste Mann auf dem Platz. Spielerisch, wie gesagt, hat es wenig Lösungen gegeben. Da hätte ich mir in der zweiten Halbzeit vielleicht einen Younes gewünscht, weil er war nicht im Kader, oder einen Hamasch, der war leider verletzt, die da vielleicht auch durch spielerische Akzente oder 1-gegen-1-Situationen da vielleicht ein bisschen mehr Struktur und Gefahrenpotenzial ins Spiel, ins Schalker Spiel gebracht hätten. Mit Karamans Einwechslung wurde es ein bisschen besser, aber So zwingend lag ein Tor für uns leider nicht in der Luft. Zum Schiedsrichter, dreimal hat der VAR eingegriffen. Die Abseitsstellung vor dem vermeintlichen Handspiel ist wahrscheinlich nicht diskussionswürdig. Den Elfmeter kann man sicherlich auch geben. Der Lauterner Spieler macht das sehr geschickt, stellt den Fuß rein und Scheinberg trifft ihn dann, obwohl der Lauterner, glaube ich, keine Chance hatte, an den Ball zu kommen. Ja. Die rote Karte oder vermeintliche rote Karte ist für mich tatsächlich diskussionswürdig, weil ich finde, der geht da schon mit einer Intensität rein, mit offener Sohle, touchiert leicht den Ball, aber in erster Linie auch den Gegenspieler. Da hätte man, glaube ich, die rote Karte auch geben können. 9 gelbe Karten insgesamt war für mich zu viel, so wie es insgesamt bei den Schiedsrichtern im Moment die Linie ist, dass sie für mich zu kleinlich pfeifen. Naja, unterm Strich bleibt eine sehr gute Defensivleistung von uns und auf die können wir aufbauen. Die hatten wir gegen Hertha ja auch schon. Wenn es jetzt in einem Spiel nach vorne ein bisschen mehr Struktur gibt, dann sehe ich der Zukunft eigentlich positiv entgegen. Ja, Gruß an alle Schalker, bis dann, ciao.
Ich glaube, es fasst es nochmal relativ gut eigentlich zusammen.
Ja, er hat jetzt nochmal alles zusammengefasst, was wir jetzt auch schon thematisiert hatten. Also kann man, dem kann ich überall zustimmen eigentlich.
Einer, der, ich glaube, dir ganz gut gefallen hat in seinem zweiten Spiel für Königsblau, ist Sufjan Elfousi. Mhm.
Sophie nennen sie ihn alle.
Sophie, ja. Du bist ja generell jemand, der gute Laufleistung gerne belohnt. Und er hat jetzt mal wieder über 12 Kilometer abgespult in dem Spiel. Und es gibt diese eine Szene, die du, glaube ich, auch beschrieben hast in einem deiner Texte, die sehr, sehr treffend ist, als er da den Ball erobert, losläuft und der andere Spieler eigentlich nichts anderes machen kann, außer ihn einmal an den Schulter zu packen und so nach hinten oder zu Boden zu reißen. Mhm. Und ich glaube, er gefällt dir, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall und ich habe deshalb auch diese Szene geschrieben, weil ich finde, das war so offensichtlich, dass der Lauterer ihn da faulen wollte. Also in meinen Augen hätte man da auch mal rot geben können, aber das lässt wohl das Regelwerk nicht zu, weil eben noch andere Lauterer Spieler in der Nähe waren und er eben nicht der letzte Mann war. Aber ich finde schon, also es war so offensichtlich, dass er nur faulen wollte. Aber es heißt dann heutzutage eben, ja, das war ein taktisches Foul, ne? Und das hört sich ja schon wieder positiv dann an. Ja, gut, aber Sophie hat dann im Gespräch dann mit uns Journalisten gesagt, er könnte das nachvollziehen, dass es dann nur gelb gegeben hat. Aber das war eben eine Szene, die seine Stärken dokumentiert haben. Wie er sich da einfach den Ball schnappt und frisch, fromm, fröhlich, frei dann nach vorne läuft und sich nicht beirren lässt. Und ich sehe ihm wirklich jemanden, der sehr, sehr großes Potenzial hat und der langfristig eben auf Schalke eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann.
Ist vielleicht auch so ein bisschen ein belebendes Element, ne? So ein Spieler, der wirklich auch mal Kilometer spult. Ich weiß, dass wir in den letzten 2 Jahren das öftere Mal drüber gesprochen haben, dass die Laufleistung uns oder gerade dir nicht gefallen hat.
Ja, bis jetzt war sie in Ordnung. Ich habe jetzt auch wieder geguckt, sie hatten jetzt 116 Kilometer hat die Mannschaft gemacht. Lautern hatte zwar noch 2 Kilometer mehr, aber gut, das sind ja dann nur Nuancen. Die Frage, die sich mir aber dann stellt jetzt, ob dieser Spielstil, den Muslic fordert, ob den seine Mannschaft dann über 34 Spieltage beibehalten kann. Und das wird man erstmal abwarten müssen, was die nächsten Partien dann so bringen.
Du meinst dieses intensive Pressing, oder?
Genau.
Ja, okay.
Genau.
Ja, also Sophie würde ich behaupten, würde das hinbekommen. Wie gesagt, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, was ich gesehen habe. Vielleicht noch ein zweiter Punkt, den der Lübi auch gerade angesprochen hat. Die Einwechslung von Kenan Karaman hat sein Comeback jetzt gefeiert. Ich glaube, für knappe 30, 35 Minuten ungefähr.
27 habe ich gehört, ja.
Und ja, er war jetzt nicht super auffällig, aber ich glaube, die Tatsache, dass er langsam mal wieder dran rangeführt wird, ist, glaube ich, was durchaus positiv zu bewerten ist.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen jetzt angesichts der Personalsituation im Angriff. Ich habe es ja jetzt angesprochen, Remmert wird jetzt erstmal ausfallen und so üppig ist das Angebot dann auch nicht. Heulund braucht noch bestimmt sehr, sehr lange. Also er war ja sehr, sehr unauffällig, sag ich mal, wie er gespielt hat. Und ja, Süller weiß man jetzt ja nicht, bleibt da, geht er doch noch. Und deshalb ist Kanakraman schon enorm wichtig. Die Problematik ist eben jetzt nur, dass der Kenan die gesamte Vorbereitung verpasst hat wegen seiner Knie-OP. Und dass man jetzt erstmal abwarten muss, wie er körperlich wieder reingeht. Also wir haben ja gestern mit ihm dann nach dem Training gesprochen. Und sein Ziel ist eben, dass er jetzt von Spiel zu Spiel mehr Minuten sammelt. Und gegen Leipzig will er dann schon mehr als 27 Minuten spielen als auf dem Betzenberg. Und man wird dann abwarten müssen. Fakt ist, dass als er reinkam, hatte das Schalker Spiel dann schon ein bisschen mehr, was die Offensive betrifft, mehr Struktur. Aber auch mit seiner Einwechslung war es ja auch die Durchschlagskraft noch nicht so gut bestellt. Und jetzt muss man abwarten, wie schnell Kenan wieder reinkommt.
Ist dieses Pokalspiel am Wochenende vielleicht gar nicht schlecht gelegt für ihn jetzt persönlich, weil er gegen Lok dann jetzt nochmal ein Spiel mehr hat, was jetzt nicht unter Ligabedingungen ist und wo man zumindest auf dem Papier erwartet, dass Schalke weiterkommt.
Ja, das kann man so sehen, ist richtig. Ich bin mir jetzt mal gespannt, wie der Trainer sich entscheidet. Ich glaube, dass Kenan dann erst wieder eingewechselt wird, aber dass er vielleicht jetzt dann schon ein paar Minuten mehr Spielzeit erhalten wird, das wird man abwarten müssen dann.
Ja. Lass mich kurz gucken. Ja, generell, wenn du sagst, also offensiv dünnt es sich ein bisschen aus, das ist ja auch so. Es ist generell, finde ich, auffällig, doch auch irgendwo, wie viele angeschlagene Jungs jetzt auch schon wieder in dieser frühen Phase rumlaufen, weil ein Amash ist.
Ja, Amash hatte wohl keine Verletzung, also es war wohl eher eine Grippe. Aber er war jetzt, also gestern hat er individuell trainiert und heute hat er schon große Teile des Mannschaftstrainings am Mittwoch mitgemacht. Von daher wäre er durchaus auch eine Alternative. Wobei der Trainer hat immer durchblicken lassen in seinen Äußerungen, dass er von Christopher Antwi Adjei mehr hält, weil der auch besser nach hinten arbeiten würde. Nur, ich sag mal, vom spielerischen Potenzial würde ich Hamasch mindestens auf eine Stufe stellen mit dem Antwi Adjei. Ist jetzt die Frage, wie der Trainer dann sich entscheidet. Aber für Hamasch werden die nächsten Wochen ja jetzt ganz, ganz wichtig. Sein erstes Schalke-Jahr war sehr enttäuschend, auch weil er öfters verletzt war. Und man erwartet jetzt natürlich schon, dass er jetzt eine bessere Rolle, eine wichtigere Rolle für die Königsblauen spielen wird.
Ja. Kurzes Wort zu Christopher Antwi Adjei. Wie hast du ihn am Samstagabend gesehen?
Ähnlich, ein bisschen schwächer als wie gegen die Hertha. Gegen die Hertha hat er mir vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gut gefallen, in der zweiten wurde es dann ein bisschen weniger. Und sowas auch in Lautern. In der ersten Halbzeit fand ich, hat er einige brauchbare Aktionen gehabt, aber in der zweiten Halbzeit kam dann auch ein bisschen zu wenig.
Ja, okay. Das letzte Thema rund ums Spiel, würde ich es jetzt mal nennen, ist das Thema Nachspielzeit. Ihr habt mit Ron Schallenberg im Nachgang darüber geredet. Es gab 12 Minuten. Mhm. Also ich glaube, dieses Spiel ging effektiv, ich weiß nicht, wie viel es in der ersten Halbzeit gab, auf jeden Fall irgendwie an die 105, 106 Minuten, glaube ich. Es ist ja eine neue Vorgabe, die der DFB da rausgegeben hat, dass man für Tore und für Auswechslung grundsätzlich pauschal 30 Sekunden draufpacken sollte. Dazu kommen dann natürlich entsprechend noch VAR-Geschichten und ja, was sagst du dazu? Findest du es gut, dass man versucht, diese Netto-Spielzeit dadurch zu erhöhen? Oder würdest du sagen, man zögert solche Sachen oder man hilft eigentlich dem Spiel damit trotzdem nicht großartig weiter?
Also eigentlich finde ich es gut. Und Ron Schallenberg hat das ähnlich gesagt, dass er es eigentlich gut findet, weil nach seiner Meinung wurden sonst die Nachspielzeit war eher geringer. Und man muss ja auch sehen, Lautern, es gab ja auch noch Verletzungsunterbrechungen. Remmert wurde ja auch in der ersten Halbzeit länger behandelt. Natürlich sind 12 Minuten sind schon sehr, sehr viel. Aber das ist eben die typische deutsche Gründlichkeit. Wenn jetzt wirklich alles minutiös dann gestoppt wird und dass dann der Kölner Kenner das dann meldet dem Schiedsrichterteam, dass dann so und so viel nachgespielt wird, dann wird eben so und so viel nachgespielt. Und daran werden sich dann die Mannschaften gewöhnen müssen. Also Schallenberg hat natürlich auch gesagt, es könnte auch mal für Schalke zum Nachteil sein, wenn man eben führt in der Schluss und auf einmal kriegt man in der Nachspielzeit den Ausgleich. Aber das ist dann eben so. Aber jetzt wissen alle Bescheid und das gehört jetzt eben zum Regelwerk. Das ist eine neue Neuerung Und damit müssen dann eben alle fertig werden.
Glaubst du, man will damit auch so ein bisschen dem Zeitspiel entgegenwirken, ja, dass man sagt...
auf jeden Fall. Ne?
Weil sonst fängt es ja auf so 85., 86. fängt das dann ja gerne mal an, wenn der Ball im Torhaus ist und die Mannschaft genau führt, dass der Torwart sich viel Zeit lässt. Und wenn er genau weiß, okay,
genau,
ich muss jetzt damit rechnen, dass da mal so statt 2-3 Minuten so 7-8 oben drauf kommen,
ja,
hilft man da natürlich dem Ganzen auch irgendwo genau weiter.
Das ist auch eine Entscheidung, sag ich mal, für die Gerechtigkeit, dass ein bisschen mehr Gerechtigkeit einzieht. Denn die Profis tun ja oft so, als wären das alles in Anführung saubere Sportsmänner. Aber wenn man dann mal genau hinschaut, wird ja dann auch theatralisch sich fallen gelassen in den Schlussphasen. Dann gibt es da nochmal eine Behandlungszeit, dann da nochmal. Dann wird der Ball weggeschlagen, dann wird so getan, als sieht man nicht, wo der Ball ist, um dann wieder einen Einwurf zu verzögern. Also das sind alles so Mätzchen, die gehören zwar mittlerweile oder seit vielen Jahrzehnten zum Profifußball dazu, aber man muss sie ja nicht gut finden.
Nee, definitiv. Also ich bin da auch kein großer Fan von, ehrlicherweise. Und finde die Regelung dementsprechend auch gut, weil ich auch finde, es macht durchaus Sinn, weil dass man die Netto-Spielzeit erhöht. Und man sieht es ja auch bei anderen Sportarten. Also jetzt das Extrembeispiel ist ja Eishockey. Beim Eishockey wird ja grundsätzlich alles immer, sobald der Ball irgendwie, der Puck, immer irgendwie im Aus,
genau,
oder weg oder irgendwas abgepfiffen wurde, wird ja grundsätzlich immer die Zeit angehalten. In die Richtung bräuchten wir jetzt, also dass man jedes Mal die Zeit stoppt, das bräuchte ich jetzt beim Fußball nicht. Aber dass man versucht, sich zumindest dem anzunähern, im Handball ist es ja auch nicht ganz so extrem wie im Eishockey, aber es ist ja auch ähnlich, ja. Finde ich grundsätzlich auch erstmal sehr vernünftig, gerade weil man so Netto-Spielzeiten an die 60 Minuten, glaube ich, am Ende im Endeffekt hatte, wo du im Endeffekt sagst, ja gut, ein Drittel des Spiels ist halt der Ball irgendwie irgendwo, aber nicht im Spiel.
Genau, das ist ja auch eigentlich zu viel, ist richtig.
Ja. Bevor wir zu einer Nachricht kommen, die ja sehr, sehr frisch am heutigen Tage noch ist, will ich noch eine Sache aufgreifen, die, glaube ich, den Fans von Schalke 04 letzte Woche vielleicht zumindest ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert haben könnte, nämlich, dass Michael Langer jetzt eine neue Position oder so ein Trainee-Programm im Endeffekt, ich glaube, du kannst da ein bisschen mehr zu sagen als ich, auf Schalke über die gesamte Saison absolvieren wird, ne?
Ja, und nicht nur auf Schalke, soll dann wohl auch zu anderen Unternehmen gehen und sich da auch einarbeiten und weiter lernen. Das war jetzt für mich keine Überraschung, die Meldung, weil zufälligerweise, als ich mal im Schalker gearbeitet habe und Texte geschrieben habe, kam Michael Langer mit Frank Baumann und Ben Manga und die saßen dann zusammen an einem Tisch und da war mir eigentlich schon klar, dass da jetzt Gespräche über die Zukunft von Michael Langer geführt werden, denn warum sollte er sich sonst mitten in der Woche auf das Schalker Trainingsgelände begeben? Und dann war er auch danach die Tage immer wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen und war auch bei dem Spiel gegen die Hertha. Und ja, Langer hatte schon immer einen sehr, sehr guten Ruf auf Schalke, jetzt nicht nur was die menschliche Komponente und die sportliche betrifft, sondern er hat ja auch was in der Birne, sag ich mal ein bisschen salopp gesagt. Und Schalke will wohl versuchen, dass sie dann ihn gewinnen auch für sich, in welcher Form jetzt auch immer. Er wird ja da einige Sachen lernen, spezifische Dinge auch rund um den Fußballsport. Und vielleicht wird er dann auch, könnte ich mir vorstellen, sozusagen als rechte Hand irgendwann mal von Frank Baumann dann aufgebaut. Wäre ein Beispiel, aber ohne, dass ich da jetzt belastbare Fakten habe. Aber es könnte ja möglich sein.
Definitiv. Und ich meine, dass er bleiben wird, war, glaube ich, also es haben viele gehofft. Und es war auch, glaube ich, was ich denke auch den einen oder anderen nicht überrascht haben dürfte, weil ich glaube, man hat auch auch als Fan von Vereinsseite aus gemerkt, dass da ein gewisses Interesse dran besteht, dass Michael Langer in irgendeiner Funktion dem Verein erhalten bleibt.
Ja, ja, ist richtig.
Dann würde ich sagen, wir kommen zu einem Thema, was nicht ganz so positiv ist, was heute Morgen dann endgültig aufploppte, was gestern schon so ein bisschen angefangen hat. Ich glaube, du hast gestern den ersten Annäherungstext dazu veröffentlicht und heute wurde es dann auch seitens des Vereins kommuniziert, der geplatzte Transfer von Pape Mesa Bar zu den Queen's Park Rangers nach England, was ja, würde ich sagen, von Beginn an schon ein ziemlicher Hickhack eigentlich gewesen ist.
Ja, es ging ja jetzt schon über eine längere Zeit, aber die ganzen Umstände sind ja alle ziemlich dubios, weil es war ja schon so am 24. Juli, dass da die ersten Meldungen auftauchten, dass dieser Transfer zu den Queen's Park Rangers eigentlich in trockenen Tüchern sei. Aber dann hat man die ganzen Tage nichts mehr gehört davon und ja, das war dann jetzt eben komisch. Dann ist es wohl so gewesen, dass Bar durch den ersten Medizintest geflogen ist, dann soll es nochmal eine Nachuntersuchung gegeben haben und auch dort ist der britische Club wohl nicht so ganz zufrieden gewesen. Dann hieß es, ja, der Wechsel geht doch vonstatten, aber Schalke bekommt nicht die vorher schon ausgemachte Ablösesumme von 450.000 bis 500.000 Euro. Ja, und jetzt ist das Ganze dann ganz geplatzt. Das ist natürlich für Schalke eine ganz, ganz bittere Nachricht, denn man muss sich ja vor Augen halten, dass Schalke jeden Euro gebrauchen kann, um die Mannschaft noch weiter zu verstärken. Und jetzt läuft Königsblau oder zumindest besteht die Gefahr, dass jetzt so langsam die Zeit immer knapper wird, um noch was am Kader zu tun. Wir haben zwar jetzt heute erst den 13. August, wo wir hier miteinander reden. Und es bleibt noch Zeit bis zum 1. September theoretisch. Aber das Geld, mit dem jetzt vielleicht Schalke hätte dann aktiv werden können am Transfermarkt, durch das hereingekommen wäre durch Bar, das ist jetzt erstmal wieder geplatzt. Jetzt muss Frank Baumann und seine Mitstreiter müssen jetzt wieder umdenken. Und das ist also keine gute Nachricht für Schalke. Das muss man ganz eindeutig sagen.
Ich sag jetzt mal auch ein bisschen salopp, es spricht jetzt auch ehrlicherweise nicht wirklich für die Schalker Medizinabteilung, weil es ja, kann man jetzt glauben oder nicht, aber Stefan Leitl hat ja Ähnliches bei Paul Seguin auch beklagt, er sei nicht richtig fit. Und wenn ein Spieler, also Schalke dementiert das zwar, man hat gesagt, das, was in England gefunden wurde, wäre was, was bei jeglichen vorherigen Vereinswechseln auch schon aufgefallen wäre. Und er hätte ja auch 30 Einsätze im Schnitt pro Saison gespielt, ja. Wäre also dementsprechend fit. Aber jetzt mal rein nüchtern betrachtet, spricht es ja auch eigentlich nicht wirklich für die Schalker Medizinabteilung, oder?
Ah, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber es wäre natürlich hilfreich, wenn man wüsste würde, welche Punkte, die schon seit Jahren bekannt sind, die Bar betreffen, das denn sind. Aber das fällt wahrscheinlich unter Persönlichkeitsrecht, Persönlichkeitsschutz und deshalb werden diese Dinge nicht öffentlich kommuniziert. Vielleicht werden wir das irgendwann mal rauskriegen, um was es sich da handelt. Aber Schalke hat natürlich auch recht, wenn man jetzt die Statistiken bemüht, dass Bar ja überall in den vorangegangenen Stationen sehr, sehr viel gespielt hat. Deshalb, ja, es bleibt ein bitterer Beigeschmack, ein bitterer Nachgeschmack. Aber es ist jetzt so und der Transfer ist geplatzt. Und von daher ja, muss Schalke sich jetzt wieder umorientieren. Und wie gesagt, es droht die Zeit davon zu laufen.
Ich würde hier an der Stelle den Michael aus Halter nochmal einmal mit reinnehmen, deswegen auch einmal den Blick aufs Telefon. Er hat nämlich mir dazu privat noch was geschickt, hat geschrieben, das ist wieder typisch Schalke, nicht nur, dass der Spieler gar keinen Fußball spielen kann, ist er noch Sportinvalide, hat da unsere medizinische Abteilung Tomaten auf den Augen gehabt, haben wir gerade im Endeffekt drüber, so weit würde ich auch nicht gehen.
Nein.
Und dass er Sportinvalide ist, glaube ich auch nicht. Das würde ich auch definitiv nicht sagen. Was allerdings ein Punkt ist, wo ich sage, da könnte er recht mit haben, jetzt bleiben wir auf diesem Spieler sitzen. Das halte ich tatsächlich jetzt für nicht unwahrscheinlich. Dass der in dieser Periode noch wechseln wird, würde ich sagen, glaube ich eher nicht.
Ja, das wird jetzt ganz, ganz schwierig, klar. Aber er ist ja nicht nur Bar, sage ich mal.
Nein.
Es gibt jetzt so viele Streichkandidaten, Matriciani, Lasme, nenne ich mal nur, dann Donkor, Younes sogar, habe ich eigentlich auch gehört, dass man da gesprächsbereit sei. Und ja, das wird noch ganz, ganz spannend werden, was bis zum 1. September passiert.
Die Entwicklung gerade bei Armin Younes finde ich sehr spannend, ehrlicherweise, weil er ja letztes Jahr durchaus relativ viel gespielt hat und unter Mira Music ja indirekt zumindest auch in den Pressekonferenzen mit Anton Donkor zusammen durchaus sein Fett wegbekommen hat.
Ja, wobei Donkor mehr als Younes. Also bei Donkor hat ja der Trainer in der letzten PK vor dem Lautern-Spiel ganz eindeutig gesagt, dass er nach Leistung aufstellt. auch den Kader. Und das kann ja nur im Umkehrschluss bedeuten, die Leistung vom Donko reicht ihm nicht aus. Bei Younes ist die Sachlage ein bisschen andere. Da hat der Trainer ja betont, dass er ihm überhaupt keinen Vorwurf macht in Sachen spielerischer Einstellung und Leidenschaft, sondern da geht es um das Spielsystem. Mustić hat eben eine ganz bestimmte Vorstellung, wie gespielt werden soll, und da passt Armin Younes nicht rein, weil Armin Younes gehört eigentlich in die Kreativabteilung, und der Trainer legt eben eher mehr Wert auf Intensität und Leidenschaft. Und mir stellt sich da eben jetzt die Kardinalfrage. Das ist ja legitim, dass der Trainer eine gewisse Spielidee hat und die dann auch umsetzen will. Nur ob diese Spielidee dann über 34 Spieltage dann trägt, das stelle ich mir schwierig vor. Denn meiner Ansicht braucht man ja auch mal einen Spieler, der eben nicht nur von der kämpferischen Einstellung kommt, sondern der auch mal ein Spiel beruhigen kann und der vielleicht durch einen klugen Pass seiner Mannschaft dann auch hilft, ein Spiel zu gewinnen. Und da hat Schalke jetzt zurzeit noch enorme Defizite, meiner Meinung nach.
Lass uns da gleich nochmal drüber kommen, weil ich habe da in Bezug auf das Pokalspiel auch eine Meinung, die, glaube ich, sehr in die Richtung von dir geht. Und ich glaube, an dem Beispiel kann man das dann sehr, sehr gut machen. Bevor wir dahin springen, würde ich sagen, es gab dann transfertechnisch gesehen, wenn auch Schalke nicht betroffen war, aber es gab trotzdem nochmal eine positive Meldung, nämlich Malik Tchao ist jetzt offiziell zu Newcastle United von AC Mailand aus gewechselt, was ja für Schalke insofern positiv ist, dass sie, korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch sage, 10% des Transferüberschusses bekommen plus nochmal eine Ausbildungsvergütung.
Ja, ja, also ungefähr 3 Millionen. Wir haben ja das jetzt schon mehrfach in vielen Artikeln drüber berichtet, und der Vollzug ist jetzt offiziell erst heute gekommen, aber es gab ja die letzten Tage schon in den sozialen Medien auch von der medizinischen Untersuchung, dass alles klar sei. Da war es also schon die letzten Tage zu 99,9% klar, und jetzt seit heute Morgen ist es zu 100% klar. Und das ist natürlich eine positive Nachricht für Schalke. Jetzt ist nur die Kardinalfrage, wie viel von diesen 3 Millionen darf Schalke in neue Spieler stecken und wie viel zur Entschuldung? Und nach meinen Informationen ist da eher nur ein kleiner Teil für Neuzugänge reserviert, was dann die positive Meldung schon wieder ein bisschen relativiert.
Definitiv. Aber ich meine, es ist immerhin schon mal Geld, was erstmal da ist. Deswegen, also selbst wenn es nur bei der Entschuldung hilft, ist es ja trotzdem Geld, was durchaus irgendwie einen positiven Aspekt erstmal hat.
Auf jeden Fall.
Weil man braucht ja auch Geld, um diese 5% des Eigenkapitals pro Jahr dann auch senken zu können. Das, da helfen knappe 3 Millionen auf jeden Fall, würde ich behaupten. Deswegen, das war ja dann noch eine durchaus positive Meldung, nachdem man auf eigener Seite mit diesem geplatzten Bar-Deal ehrlicherweise jetzt nicht wirklich was Positives vermelden konnte.
Ja, und bei Tchao war es ja schon so, dass eigentlich schon des Öfteren immer wieder über einen Wechsel spekuliert wurde, auch zu anderen Vereinen, aber dass der nie zustande gekommen ist und dass Schalke dann immer in der Luft hing. Aber jetzt hat man wenigstens in dieser Hinsicht Klarheit.
Ja. Lass uns über das Training noch kurz sprechen, bevor wir auf den kommenden Sonntag zu sprechen kommen. Du hast beide Einheiten gesehen, du hast es eingangs ja schon erwähnt. Du hast auch schon ein bisschen was daraus erzählt. Gab es noch irgendwas Spannendes, was du uns mitteilen kannst?
Ja, also Amash hat gestern noch individuell trainiert, aber heute dann große Teile des Mannschaftstrainings. Gantenbein wurde auch am Dienstag noch ein bisschen geschont, hat nur individuell ein bisschen gelaufen, ist aber heute auch wieder zurück. Wer heute gefehlt hat, war Ron Schallenberg. Der hat irgendwas in der Muskulatur wohl gespürt. Und der hat heute nur individuell trainiert, da muss man jetzt abwarten, ob da irgendwas ist oder nicht. Ansonsten waren alle Spieler dabei und der Trainer war heute auch sehr aktiv, hat sich an den Trainingseinheiten beteiligt, und es wurde heute auch wieder viel Wert darauf gelegt, gewisse Automatismen in Sachen Defensive und Offensive einzuüben.
Gut, aber dass Miron Mustić sehr aktiv auf dem Platz ist, ist, glaube ich, was nicht so untypisch ist. So sind also meine Eindrücke.
Verbal ist er immer sehr aktiv, aber heute ist er auch selbst körperlich aktiv, hat Bälle zugeworfen, hat Bälle zugepasst. Also
verstehe.
Er hat auch heute selbst viel gemacht, sagen wir mal so.
Ja, okay. Dann, wenn du sonst nichts vom Training hast, Nee, sonst was dir einfällt?
Sonst waren jetzt keine Auffälligkeiten. Also, wie gesagt, viele Fans waren noch mit Schirmen da, weil es eben so heiß war. Und ja.
War es denn gut Besuch?
Ja, jetzt die letzten beiden Tage nicht mehr so wie vergangene Woche vor dem Pfälzerspiel. Aber das führe ich natürlich auch darauf zurück, dass noch Ferienzeit ist und dass jetzt eigentlich eher Badewetter ist, als dass man sich eine Schalker Trainingseinheit anguckt.
Du hast mir vorab schon erzählt, dass du zum Vorhinein dieses Pokalspiels ein Interview mit dem Trainer der Gästermannschaft geführt hast, nämlich mit Lok Leipzig.
Ja,
Coach, genau. Das ist ja, ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen untypisch, aber es hat halt da sehr, sehr gut gepasst. Und warum, kannst du halt am besten erzählen?
Ja, es hat deshalb gepasst, weil eben der Jochen Seitz, so heißt ja der Trainer von Lok, weil der auch eine Schalke-Vergangenheit hat. Der war nämlich in der Saison 2003, 2004. Er hat ihn Rudi Assauer verpflichtet und er hat ja ein Jahr verbracht. Er hat mir dann auch so ein paar interessante Details erzählt, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, warum er auf Schalke dann eher nur so eine Art Mitläuferrolle gespielt hat. Denn als er sich für Schalke entschieden hatte, war die Planung noch so, dass Frank Neubert der neue Trainer werden würde, der es dann auch war. Der dann aber auch einen Spielstil favorisiert hat, der genau auf Seitz zugestrichen war, also schnelles Kombinationsspiel und auf Konter setzen. Ja, und dann, das war aber viele Monate vorher, und als dann Seitz endlich verpflichtet wurde, war der Trainer nicht mehr da. War nicht mehr Frank Neubert, sondern Jupp Heynckes, der natürlich auch ein exzellenter Fachmann ist, aber der hat eine ganz andere Art von Fußball. Der wollte mehr Ballbesitzfußball spielen und das war nicht die Sache von Seitz. Und so ist Seitz nur auf 18 Einsätze gekommen und hat dann seine Zelte wieder auf Schalke abgebrochen. Er hat mir aber versichert, dass er dieses Jahr nicht bereut hat, weil eben die Fans ihn unheimlich beeindruckt haben. Und er hat ja dann auch öfter in der Veltins Arena gespielt. Und er sagte mir dann auch wörtlich, so sinngemäß, als Schalke, als Profi muss man mal für den FC Schalke 04 gespielt haben, weil eben hier der Verein und die Stimmung sei eben einzigartig. Und für ihn ist Schalke immer noch ein gefühlter Erstligist. Also wenn die Schalker Verantwortlichen das lesen, das erscheint Donnerstagabend online oder Freitag in den Zeitungen, dann werden sie sich sicher freuen, welche lobende Worte Jochen Seitz für den FC Schalke 04 übrig hat.
Freut sich wahrscheinlich dann jetzt auch auf dieses Duell am Sonntag im Bruno-Plache-Stadion.
Ja, er freut sich besonders auf Zeugwart Enrico Heil, denn das ist der Einzige, den er noch kennt. Das ist ja jetzt über 20 Jahre her. Und der Enrico hatte ja letztes Jahr sein 25-jähriges Dienstjubiläum, da habe ich ja auch drüber geschrieben. Und da freut er sich, wenn er den Enrico wieder sieht. Und der Enrico wird sich auch freuen, schätze ich mal.
Bestimmt. Und ich meine, sportlich darf er sich ja durchaus auch freuen, weil ist ja ganz gut reingestartet mit seiner Mannschaft.
Ja, also er war jetzt erst ein Jahr da. Letztes Jahr ist er gekommen und er hat mir dann eben erzählt, die Marschroute war eigentlich da, was Neues aufzubauen bei Lok. Ja, und dann ist es sensationell gelaufen. Die sind Meister geworden in der Regionalliga Nordost. Aber dummerweise gibt es ja eben da die Regelung, dass nicht jeder Meister aufsteigt, und dummerweise hat das dann eben auch seine Liga betroffen. Und es mussten dann nochmal Entscheidungsspiele gegen Havelse ausgetragen werden. Ja, und da hat Lok Leipzig eben quasi in letzter Minute den Aufstieg verspielt. Und er hat mir dann auch erzählt, dass das in einem Ereignis war, das noch lange nachgehangen hat. Er hat es jetzt bei der Vorbereitung auf die neue Saison gemerkt bei den Spielern. Da haben viele noch drunter gelitten. Aber sie sind jetzt gut gestartet. 3 Spiele, noch keine Niederlage, 7 Punkte. Und deshalb wird es kein einfaches Spiel für Schalke. Seitz hat mir zwar gesagt, alles andere als ein Schalker weiterkommen, das wäre eigentlich nicht normal. Aber er ist natürlich Sportler und er will den Zuschauern mit seiner Mannschaft einen rasanten Fight bieten. Mal werden wir sehen am Sonntag, ob das gelingt.
Ja, ich meine, gerade die Defensive scheint ganz gut zu laufen. Erst ein Gegentor in 3 Spielen.
Genau.
Man kann jetzt zwar auch sagen, offensiv hat man auch erst 3 Tore geschossen, weil das erste Spiel waren 1-1 und danach 2-1-0-Siege.
Genau.
Deswegen mal schauen, was Schalke da erwartet. Was mich vor allen Dingen, oder wo ich sehr gespannt drauf bin, ist, ich gehe davon aus, dass du auf eine Mannschaft treffen wirst, die ihre Stärken darin suchen wird, defensiv gut zu stehen, was sie ja auch drei Spieltage lang bisher ganz gut hingekriegt haben. Und ich bin dann sehr gespannt, wie Schalke 04 dagegen Lösungen finden will, weil dieser Spielstil, den Miron Mustić hat mit dem frühen Gegenpressing, wenn man da tatsächlich es schafft, Bälle zu gewinnen, kann das funktionieren. Wenn du aber so wie gegen Lautern viel mit langen Bällen arbeiten musst und ja generell auch viel mit dem Ball, den Ball wahrscheinlich haben wirst, musst du ja auch andere Lösungen anbieten können, als nur lange Bälle zu schlagen. Ja. Gerade weil wir ja auch schon drüber gesprochen haben, dass diese Zielspieler, die diese Bälle festmachen, ja auch größtenteils angeschlagen oder nicht fit sind. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie Schalkes Plan da sein wird, weil ich gehe sehr stark davon aus, dass man wahrscheinlich so an die 60-65% Ballbesitz haben wird.
Ja, das könnte gut sein. Also ich stimme dir da in allem zu. Am besten wäre es aus Schalke Sicht, ein frühes Führungstor zu erzielen. Dann hätte man Ruhe und dann könnte man eben genauso spielen, wie Mustić immer spielen lässt. Aber das wären sowieso dann der Lackmustest sozusagen auch in den kommenden Wochen, wenn Schalke jetzt auf Gegner treffen wird, auch in der zweiten Liga, die eben nicht das Spiel machen, sondern auch erstmal auf Sicherung des eigenen Tores aus sind. Dann wird man sehen, wie Schalke mit dieser Situation umgeht und umkommt. Und Kenan Karaman hat uns aber gestern auch gesagt in der Mixzone, dass man könne nicht nur mit einem System eine ganze Saison bestreiten. Und da wird sich dann auch was tun, dass Schalke dann auch in der Offensive dann Akzente setzen muss.
Definitiv. Und wie gesagt, du musst ja gerade gegen so, du hast es angesprochen, es wird ja in der Liga auch kommen. Gut, jetzt Bochum vielleicht noch nicht, aber Dynamo könnte vielleicht so ein Gegner werden.
Zum Beispiel, ja.
Wo man dann auch wahrscheinlich viel den Ball haben wird und dann schauen muss, okay, wie kommt man da zu Lösungen? Und dann bin ich halt auch wiederum bei dem, was du gerade gesagt hast, dann wären halt so Jungs wie ein Armin Younes theoretisch eigentlich, ich will jetzt nicht sagen prädestiniert dafür, aber sie hätten gute Chancen, vielleicht durch ihre belebende Ader da auch ein bisschen Kreativität in das Spiel reinzubringen.
Naja, aber gerade jetzt bei Younes ist ja vom Trainer dann ein eindeutiges Signal, wenn du einen Spieler zweimal nicht in den Kader berufst, dass du nicht mehr mit ihm planst. Jetzt ist nur die Frage, was macht Younes? Wie tickt er? Was sagt der Berater von ihm? Soll ich dir einen anderen Verein suchen oder willst du jetzt doch alles probieren? Das ist spannend, aber ja, ich gehe mal eher jetzt davon aus, dass er weiter nur eben keine tragende Rolle mehr spielen wird. Ne?
Davon gehe ich auch aus. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wer diesen kreativen Teil, den er hätte, dann auf dem Platz, also wer diesen Part spielen soll. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Das ist jetzt eben die Frage. Vielleicht holen sie ja noch irgendjemanden. Ich gehe davon aus, dass da noch was passieren wird. Aber ich sag mal, nur auf Intensität zu setzen, halte ich ein bisschen für fragwürdig. Also eine Fußballmannschaft braucht auch jemanden, der mal Ruhe ins eigene Spiel bringt und auch mal die Intensität drosselt, ne?
Ja. Was ja jetzt auch, also ich glaube, wir sind uns trotzdem einig, wir sind mit dem, was wir bisher von Miron Mustić gesehen haben, durchaus zufrieden, würde ich sagen. Nur man muss ja, bevor das nachher Leute falsch verstehen, ja auch sagen, okay, wie du schon sagst, mit einem System durch eine Saison funktioniert nicht und nur mit dieser einen Idee der Intensität glaube ich auch, dass man damit gegen Teams, die halt sagen, gut, wir stellen uns hinten rein, macht mal, dass man da auch Probleme bekommen wird, weil man dann irgendwie ja Lösungen finden muss und dann im besten Falle die Lösung halt nicht heißen soll, dass man Fehlpass spielt, einen Konter kriegt und dann hinten liegt, weil dann wird das Defensivspiel der anderen Mannschaft halt noch weiter verstärken.
Ja, so ist es, aber wie gesagt, wir haben jetzt erst zwei Spiele hinter uns und von daher halte ich das alles noch jetzt für ziemlich verfrüht. Ja. Man muss jetzt erstmal abwarten, wie die nächsten Partien laufen. Also mindestens noch sollte man abwarten bis nach dem Dresden-Spiel. Da ist ja eine kleine Pause wegen der Länderspiel-Abstellperiode. Und nach dem Dresden-Spiel kann man aber auch da nur eine kleine Zwischenbilanz ziehen, weil auch dann sind ja noch nicht so viele Spiele absolviert.
Nee, definitiv. Ja. Ich meine, worauf man sich freuen kann, ist das, was du eingangs auch gesagt hast, dass man wahrscheinlich diese Dreierkette aus Kroo, Jai, Becker und Katic sehen wird. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die drei zusammen harmonieren werden. Wobei ich muss auch dazu sagen, ich fand auch Felipe Sanchez jetzt in seinem zweiten Spiel in Folge nicht schlecht.
Nein, das nicht. Aber wie gesagt, er ist noch nicht so gut, wie man vielleicht gerne hätte. Aber er hat ja jetzt auch Spielzeiten bekommen und vielleicht wächst er jetzt dann auch mehr und mehr zu einer Rolle hinein, die sich Schalke wünscht. Ne?
Das wäre sehr, sehr wünschenswert, auch für ihn ja eigentlich, weil er ja auch zum Beispiel gegen Hertha ja auch gezeigt hat, was er theoretisch kann. Mhm. Deswegen, das würde ja auch was sein, was durchaus schön wäre. Dann, wenn du zum Lokspiel, hast du noch was zum Lokspiel, was du loswerden willst?
Ja, Atmosphäre wird auch heiß sein. Also das Stadion ist schon seit Wochen ausverkauft, 11.900 Zuschauer. Und ja, da wird Schalke sich wappnen müssen. Interessant ist auch, sie haben mal gegen Leipzig gespielt, einmal im Pokal, 1-0 gewonnen und Torschütze war kurioserweise Juri Mölder. Ja, der hat also gute Erinnerungen an Leipzig.
Ja, guck mal, Zufälle gibt's. Dann lass uns abschließend noch einen kurzen Blick in den Nachwuchs werfen. Die U23 hat Probleme bisher noch in der Saison. Stattdessen gut laufen tut's bei Norbert Elgert und seinen Jungs. Weiß gar nicht, hast du die Texte dazu geschrieben oder war das der Norbert? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Ja, ja, ich habe das gemacht ja bei der, oder wir beide, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Die U23 hat natürlich eben Probleme, weil die Personalknappheit ist, die Personaldecke ist dünn, zu dünn. Und jetzt haben sie nach 3 Spielen noch keinen Sieg gelandet. Und ich hoffe nicht, dass es so eine Saison wird wie die vergangene, weil da hat man ja auch ganz, ganz lange gegen den Abstieg gekämpft. Man muss jetzt abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber wenn Pierre-Michel Lasogga sogar zum Einsatz kommen muss, der ja eigentlich seine Karriere beendet hat, das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Wirft auch kein gutes Licht dann auf den Verein, wenn man die Regionalliga-Mannschaft dann so ein bisschen im Regen stehen lässt. Und ich habe die manche Äußerung von Jakob Fimpel schon so ein bisschen als Hilferufer auch verstanden. Mit so einer dünnen Personaldecke, ich glaube jetzt am letzten Wochenende waren es gerade mal 14 Feldspieler, das ist nicht gut. Bei der A-Jugend dagegen 2 Spiele, 2 Siege, vor allen Dingen gegen Mönchengladbach, da hat ja keiner mit gerechnet, dass sie damit 5-2 gewinnen, spricht für sich, spricht für Elgert natürlich und seine Spieler, aber wie gesagt, das sind auch erst 2 Spieltage, aber es ist natürlich schon mal wichtig, dass man so gut startet. Und dann wird man jetzt sehen, wie es da weitergeht.
Das hört sich zumindest bei der Eignung mal sehr, sehr gut an. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf das Spiel Sonntag der Profis bei Lok Leipzig. Wie gesagt, ich glaube, es ist für einige Spieler auch eine gute, es kommt zu einem guten Zeitpunkt für die paar Angeschlagenen, um im Notfall vielleicht etwas reduzierter zu spielen und dann gegen Bochum wieder voll angreifen zu können, weil, sind wir ehrlich, das wird der nächste Härtetest Bochum. Die sind zwar auch mit einer Niederlage und einem Sieg reingestartet, aber von der Qualität her dürfte das trotzdem eine Mannschaft sein, die heiß sein wird auf das Spiel, würde ich vermuten.
Beide werden heiß sein, ist klar, ist das kleine Derby. Und von daher, da kann man auch tolle Stimmung erwarten. Das ist ja auch ein Abendspiel dann wieder. Aber wie gesagt, erstmal das Pokalspiel überstehen, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das wäre ja auch für die Stimmung rund um den Club. Jetzt gab es ja schon einen kleinen Stimmungsdämpfer, sag ich mal, durch die Niederlage gegen Lautern. Es wäre jetzt fatal, wenn jetzt ein weiterer Stimmungsdämpfer kommen würde.
Hat ja auch finanziell nochmal ein paar Aspekte. Es geht ja da immerhin auch um ein paar Euro für das Erreichen der nächsten Runde. Deswegen, das würde ja auch anderweitig weiterhelfen als nicht nur der Stimmung, sondern vielleicht auch in puncto potenzieller neuer Personalien, die eventuell noch im Raum stehen. Ich glaube, da kann man sehr, sehr gespannt sein, was da in den letzten 18, 19 Tagen, die es jetzt noch jetzt noch sind, passieren wird. Deswegen danke ich dir, lieber Frank, für deine Zeit.
Danke auch.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich muss jetzt dran denken, dass ich nicht die Abspannmusik einspiele, sondern dass ich, ist das dieser Knopf gleich drücken werde, weil ich gleich noch mit dir, ich habe mit der Tine noch gesprochen, den Teil hänge ich euch gleich hinten dran, wir haben über die Stimmung in Lautern gesprochen. Wolltest du zu der noch kurz was sagen, als Abschluss quasi?
Ja, die Stimmung war wie immer großartig da auf dem Betzenberg. Was mir natürlich nicht gefällt, aber daran wird lauter nichts ändern können, ist die Infrastruktur, bis man da im Stadion ist und die verschlungenen Wege. Das ist schon schwierig alles da. Aber wie gesagt, das ist seit Jahrzehnten so und daran wird sich ja nichts ändern. Es sei denn, Kaiserslautern findet mal einen großartigen Sponsor und die bauen irgendwo anders ein neues Stadion. Aber da zählt ja auch Tradition viel in der Pfalz und ich glaube nicht, dass jetzt kurzfristig der Betzenberg irgendwann abgerissen wird. Das halte ich für ausgeschlossen.
Ich auch. Lass uns einmal noch kurz in Richtung Kamera gucken, dann habe ich nämlich ein schönes Bild, was ich gleich rausschneiden kann.
Ja.
Gut, das passt. Wie gesagt, danke dir, lieber Frank.
Ja, danke auch.
Und Glück auf.
Glück auf.
Kurvenbericht.
Ja, hallo zu Kurvenbericht. Diesmal 2 Wochen am Stück. Ich glaube, das ist etwas länger schon her. Ich weiß es gar nicht. Sie wird es mir gleich erklären, ob ich mich irre oder ob sie jetzt schon öfter 2 Wochen am Stück war und ich es vielleicht auch einfach nicht mitbekommen habe. Aber erstmal hallo und Glück auf, liebe Tine.
Hallo und Glück auf, lieber Tim.
Hatte ich recht? Warst du jetzt schon länger? Also gut, in der Sommerpause ja sowieso nicht, aber davor, Heimspiele, warst du meistens nicht da, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Ich glaube, Ostern war ich mal 2-mal hintereinander vielleicht, weil davor dann irgendwie ein Auswärtsspiel war und dann Ostern mit dem Heimspiel, da war ich auf jeden Fall dabei, aber so oft ist es auf jeden Fall noch nicht vorgekommen.
Ja, guck mal, aber du warst ja auch in Kaiserslautern, du hast es ja letzte Woche schon angekündigt, von daher, das ist ja dann eine sehr, sehr schöne Sache und du hattest einen sehr ereignisreichen Tag, so beschreibe ich das jetzt einfach mal. Und wie ereignisreich er war, kannst du, glaube ich, am besten den Leuten selber erzählen.
Ja, genau. Ich hatte am Samstagvormittag noch oder Mittag einen Tattoo-Termin in Kassel, der eigentlich schon die Woche davor stattfinden sollte, wurde aber abgesagt. Und dann habe ich gesagt, komm, dann ziehen wir Samstag durch. Weil hat irgendwie so zum Tag gepasst. Das waren nämlich die Koordinaten von der Felddienstarena. Ich wollte so ein ein Schalke-Tattoo haben, was aber nicht sofort nach Schalke schreit, wo man halt nicht sofort weiß, dass es ein Schalke-Tattoo ist, wo ich halt weiß, dass es was mit Schalke zu tun hat. Mit meinem Wohnzimmer ja so ein bisschen auch, mit dem Zuhause ist es ja irgendwie auch. Und habe gedacht, das passt ja irgendwie und bin danach auch direkt nach Kaiserslautern mit meinen Kumpels weitergefahren, mit dem frisch gestochenen Tattoo bei 30 Grad.
Schön, war bestimmt angenehm warm im Auto.
Ja, die Fahrt hin ging noch, aber es war halt wirklich sehr, sehr warm und jeder weiß ja, dass das Stadion nicht gerade nah ist und auch nicht gerade tief liegt, sondern ja auf dem Betzenberg. Und das ist vom Parkplatz, wo alle parken, das ist immer ein Chaos auf diesem Parkplatz. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Weil da irgendwie alle parken dürfen. Da parken auch LKWs, da parken andere Fans, da parken Schalke-Fans und das wird nur einmal von Polizisten, dass du reinfahren kannst, geordnet und danach wird gar nichts mehr geordnet und dann ist da wirklich in dritter Reihe, schräg, links, da wird geparkt, wie man will und das ist einfach Chaos pur und dann von da läufst du so 2 Kilometer zum Stadion.
Okay. Wahrscheinlich die ganze Zeit schön berghoch, ne?
Die meiste Zeit auf jeden Fall, ja, genau. Und dann diese Treppen dann hoch und bei über 30 Grad war das nochmal anstrengender, als dass es das eh schon ist, muss ich sagen.
Ja, glaube ich. Ich glaube, im tiefsten Hochsommer will man da ungern dann hochrennen müssen, aber dann warst du drin und dann hast du ein Spiel gesehen, was stimmungstechnisch sich zumindest vor dem Fernseher sehr, sehr, sehr cool angehört hat, würde ich sagen. Also es war sehr, sehr laut von beiden Seiten. So war mein Eindruck zumindest. Aber wie war es denn vor Ort? Täuscht das? Drückt der Fernseher oder war es wirklich so?
Also erstmal wir hatten eigentlich Sitzplätze neben dem Stehbereich. Da sind aber die Ultras reingegangen. Und somit war es da brechend voll. Und dann haben wir uns dafür entschlossen, in den Stehbereich zu gehen, weil auch in dem Sitzbereich hätten wir ja gestanden. Mhm. Und sind dann auch im Stehbereich geblieben. Und es war extrem laut. Von Minute 1 war es extrem laut. Also wir haben die Kaiserslauterner gar nicht mitbekommen. Also die haben wir wirklich nicht gehört, weil es so laut war. Ich habe dir, glaube ich, in der Halbzeit geschrieben, wenn es so weitergeht, habe ich keine Stimme mehr, egal wie dieses Spiel ausgeht.
Ja.
Weil das war wirklich, wirklich extrem krasser Support. Habe ich schon lange nicht mehr gehört oder mitbekommen. Es war letzte Saison Kaiserslautern auch sehr krasser Support, aber da war es ja mehr so, wir feiern uns ein bisschen selber, ist uns ein bisschen egal, was da auf dem Platz passiert. Und diesmal hat man aber so beides gefeiert. Also es war ja ein gutes Spiel von uns. Also wir haben ja wenigstens verteidigt, haben wir. Wir hätten, wenn wir diesen Elfmeter nicht gekriegt hätten, kein Tor gekriegt, bin ich der festen Überzeugung. Das wäre so ein klassisches 0-0-Spiel gewesen.
Wir nehmen das zwar, bevor Frank gleich da ist, auf, aber ich würde mal behaupten, dass wir, also meiner Meinung nach entspricht das auf jeden Fall und so wie ich mit Frank die Gespräche, die ich vorher mit ihm hatte, würde ich sagen, er bestätigt dir das auch, dass er, glaube ich, auch das Gefühl hatte, dass das ein klassisches 0 zu 0 eigentlich gewesen wäre. Deswegen, das glaube ich. Und ja, also lass uns doch bei dieser guten Stimmung bleiben. Meinst du, das lag auch so ein bisschen an dieser Euphorie, die dieses Hertha-Spiel auch entfacht hat bei dem einen oder anderen? Oder glaubst du, das war nur so dieses i-Tüpfelchen da drauf, dass die Leute einfach auch wieder Bock hatten auf ein Auswärtsspiel, dann auch noch direkt eigentlich sehr, sehr coole Adresse als erste Auswärtstour mit Kaiserslautern, mit dem Betzenberg und Berlin war da eher nur so eine zweitrangige Rolle?
Ich glaube, da kam beides zusammen. Also die Euphorie wieder auswärts, dann Betzenberg, dann Flutlichtspiel, dann hatte Kaiserslautern ja auch so eine riesen Pyroshow, wo die Mannschaften eingelaufen sind, was mega aussah. Was man jetzt auch immer von Pyrotechnik halten möchte oder nicht, aber es sah halt einfach mega aus. Und es passte halt alles irgendwie zusammen. Dann passte das auf dem Feld passte ja auch. Also es war ja nicht so wie die letzte Saison, dass man dachte, wissen die überhaupt, wie man Fußball schreibt oder wie man einen Ball bewegt, sondern man konnte ja wirklich Ansätze sehen, außer dass nach vorne halt nichts ging. Aber ich glaube, das war so eine Mischung aus allem zusammen, dass da die Stimmung gepasst hat.
Also gelungenes Rundum, würdest du sagen.
Ja,
Bis auf
es war
das
einfach,
Ergebnis, was vielleicht nicht unbedingt passte.
ja, aber so war es halt wieder allgemein ein cooler Tag. Man hatte coole Leute um sich rum auch und mit denen ich gefahren bin, war es mega cool. Das macht ja auch so ein bisschen die Auswärtsfahrt dann aus, die Leute um einen rum und nicht nur das Spiel. Und was halt immer wieder nervig ist, diese VAR-Entscheidung, also nicht, weil es die gibt, sondern weil du als Fan in der Kurve, du kriegst ja nichts mit, ne? Also wo jetzt zum Beispiel der Elfmeter überprüft wurde, da war kurz danach, glaube ich, ein Elfhausen faul.
Ja.
Und auf einmal ging ja gar nichts mehr auf den Platz. Und wir so, hä, wird das was überprüft? Was wird überprüft? Dann war so ein Gerede, so, was wird denn jetzt überprüft? Ja, bestimmt auf Elfmeter. Ich so, hä, Elfmeter, was war denn da vorne? Das hast du halt dadurch, dass es ja auf der anderen Seite war, gar nicht so richtig gesehen. Und dann dauert das ja ewig, bis dann endlich mal, ach ja, da wird irgendwas überprüft. Und dann wird ja endlich irgendwann mal eingeblendet, Elfmeterüberprüfung. Und das ist einfach, und das war ja, glaube ich, dreimal, ne? Zweimal oder dreimal?
Ja,
Mit dem.
zweimal, ja, dreimal theoretisch.
Ja.
Das von Karaman war ja auch noch, aber das ging ja relativ schnell, weil ich
Relativ schnell,
glaube ja
ja.
auf dem Feld ja auch auf Abseits direkt entschieden wurde und dementsprechend das danach sowieso dann
Ja,
sich
aber
erübrigt
das war
hatte.
halt, das ist halt wirklich immer nervig. Sehr, sehr nervig.
Ja, glaube ich. Was sagst du zu diesen XXL-Nachspielzeiten? Da werde ich mit Frank auch noch drüber sprechen, aber das ist ja als Fan dann auch durchaus wo man ja eine Meinung auch zu haben darf, kann. Oder
Ja,
hat?
wir hatten überlegt, wie lange wird nachgespielt. Ja, ein bisschen muss ja nachgespielt werden. Neben mir diskutierten zwei von wegen, ja, gegen Hertha gab es ja auch schon 5 Minuten. Das muss mindestens 5 Minuten. Und wo dann diese 12 Minuten angezeigt wurden, haben wir alle gedacht, was ist denn jetzt los? Okay, krass. Für mich war es eher so, gut, wir haben jetzt nochmal 12 Minuten vielleicht, weil wir waren ja irgendwie so ein bisschen am Drücker, aber es ging ja trotzdem nichts. Für mich war es eher so, boah, lass uns diese 12 Minuten jetzt irgendwie noch nutzen, dass man vielleicht doch noch was, noch so ein 1-1, das wäre doch irgendwie, würde es passen. Und ich nehme dann immer mein Handy und mache die Zeit an, weil ich sonst wahnsinnig werde im Blog und dann wirklich auch immer alle um mich rum tippen mich dann an und zeig mal Handy und weil man dann doch ein bisschen nervös wird, wie lange ist es denn noch und überlege dann jedes Mal so, wird das jetzt noch drauf gerechnet und wie lange ist noch und können wir endlich und irgendwann siehst du nur noch die Zeit rennen und denkst dir, nee, das wird heute nichts mehr.
Wie findest du es ja generell? Ron Schalberg hat ja gesagt, er findet es grundsätzlich, findet er diese Regelung, die es da jetzt gibt, gut. Was sagst du aus Fanperspektive dazu? Bist du ein
Ja,
Freund
eigentlich ist.
davon, dass es mehr Nettospielzeit gibt oder geben
Ja,
soll
also
dadurch?
Ich habe immer schon gesagt, ich finde, beim Handball ist es ja auch so, beim Handball wird ja sogar angehalten und weitergespielt. Finde ich gar nicht schlecht, weil du wirklich die Zeit halt auch spielst, was netto halt auch sein müsste, ne? Also klar kannst du es nicht komplett nachspielen, aber dann müsstest du ja wirklich die Zeit anhalten. Aber es sind halt wirklich durch diese VAR-Geschichten, das dauert ja manchmal 2, 3 Minuten. Und dass das nachgespielt wird, vor allem wenn es so eng ist am Ende noch. Also wenn es jetzt 4-0 gestanden hätte, hätte ich jetzt gesagt, was willst du jetzt noch hier 12 Minuten nachspielen? Ist ja kompletter Schwachsinn. Aber wenn es halt so eng ist und die eine Mannschaft es vielleicht noch schafft, den Ausgleich zu oder den Siegtreffer, finde ich das eine gute Sache.
Bei Eishockey machen die das ja sogar, bei Eishockey wird ja wirklich tatsächlich alles angehalten, deswegen, ich kenne das, aber ich finde das auch,
Ja.
im Eishockey klappt das ganz gut. Ich finde das für den Fußball, dass man zumindest versucht, so auch nicht schlecht. Deswegen, ich bin da sehr bei dir und kann natürlich aber auch verstehen, dass man im ersten Moment dann erstmal ein bisschen verdutzt ist, weil ich glaube, darauf muss man sich auch erstmal gewöhnen, dass dann halt demnächst so Nachspielzeiten wahrscheinlich in Richtung dass dann so 5 Minuten das wird, was früher dann mal so 2 oder 3 waren.
Ja.
Aber das klingt doch sehr, sehr spannend. Du hast mir gerade vorab verraten, du hast noch eine interessante Geschichte auf dem Herzen. Schieß gerne mal los.
Eine kleine Anekdote zu Ron Scheinberg. Der ist ja, glaube ich, schon so ein bisschen mit diesem Lass mal quatschen sehr sympathisch bei sehr vielen geworden. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mit Timo Becker.
Ja.
Und dann, ich hatte so zwei Jungs aus einem Fanclub aus Koblenz neben mir. Und der eine sprach mich auf einmal an und sagte, hier die Freundin von Ron Scheinberg, die ist heute auch da. Ich so, ach cool. Ja, die ist aus unserem Fanclub. Ich so, okay, cool. Ja, die haben sich beim Spielerempfang kennengelernt, die beiden.
Süß.
Süß, ne? Die haben irgendwie dann da gequatscht, dann haben sie am Ende Nummern ausgetauscht und alles andere ist Geschichte. Fand ich irgendwie eine süße Story, wie es auch gehen kann und wie bodenständig man auch sein kann als Fußballer und nicht ein Model, blöd gesagt, neben sich stehen haben muss, sondern einfach, weil er ja auch Schalke-Fan ist, einfach einen anderen Fan aus einem Fanclub. Eine ganz normale Person sozusagen.
Ja, klar. Ich meine, wenn man dann sich auch noch bei dem Spielerempfang kennenlernt, ist es ja nochmal schöner.
Ja.
Von daher, das hört sich gut an.
Ja.
Lass uns kurz noch nach vorne blicken. Am Sonntag ist Pokal in Leipzig. Du fährst hin.
Du auch?
Ich auch. Lustigerweise fahren wir zusammen quasi sogar.
Genau.
Deswegen freust du dich auf das Bruno-Plache-Stadion, heißt es, meine ich, oder was erwartest du?
Ich freue mich total, weil diese kleinen Stadien haben halt irgendwie immer wieder einen anderen Charme und sind halt immer wieder schön und besonders und Fußballromantik und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich glaube, es ist sogar mein erstes Spiel, dass ich mal die erste Runde vom Pokal mitkriege. Habe ich, glaube ich, sonst nie, noch nie mitgemacht. Aber wird, glaube ich, auch eine coole Tour, wenn wir da zu viert im Auto sind. Und ich glaube, das wird ein cooler Tag.
Naja, ich befürchte, es wird für mich ein langer Tag, aber ich hoffe, ich habe auch Spaß dabei. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt, muss ich ehrlicherweise sagen, wie das da aussehen wird und was mich da erwartet.
Ja,
Vor
das
allem.
glaube ich, das wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders, wenn man da auch noch arbeiten muss.
Ja, wobei in Berlin hat es auch ganz gut geklappt, deswegen, ich habe hier einen Holztisch. Toi, toi, toi. Aber ich bin sehr optimistischer Digga, auf jeden Fall.
Ja, wird.
Muss. Gut, dann, liebe Tine, ich danke dir für deine
Sehr gerne.
Einschätzung. Und freue mich auf Sonntag.
Ich freue mich auch. Glück auf.
Glück auf.